Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der Herr der Ringe. Thomas Bach wird neuer Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Der Deutsche ist umstritten. Dann das Signal aus Syrien. Präsident Assad will seine Chemiewaffen abgeben. Wir haben dazu Reaktionen aus dem Nahen Osten, Stimmen aus dem amerikanischen Kongress und wir fragen, wie könnte dieser Abrüstungsplan überhaupt funktionieren? Und schließlich, gestern pfui, heute hui. Tschüss Jens, schreit Sif Jensen dem abgewählten Ministerpräsidenten zu. Jetzt stürmt die Rechtspopulistin in die neue Regierung von Norwegen. Echo der Zeit. Das Lobbying hinter den Kulissen war gewaltig. Die Gerüchteküche brodelte. Nun ist der neue Präsident des Internationalen Olympischen Komitees gewählt. Es ist der Deutsche Thomas Bach. Das haben die Mitglieder des Olympischen Komitees in Buenos Aires entschieden. Ich bin nun verbunden mit Sportredaktor Beat Sprecher. Bach war ja der klare Favorit. Was weiß man denn über das Stimmenverhältnis?
Es wurde tatsächlich zum erwarteten Start-Ziel-Sieg des Deutschen. Die genauen Stimmen, die kennt man nicht, aber sein Vorsprung, der muss doch größer gewesen sein, als man ursprünglich annahm. Dass der deutsche Jurist nur 2 Wahlgänge brauchte, um das absolute Mehr zu erreichen, dies ist doch sehr, sehr bemerkenswert, überraschend auch und stärkt ihm jetzt natürlich den Rücken für die anstehenden Aufgaben.
Ein überzeugendes Resultat. Gibt es denn erste Reaktionen?
Im Moment ist noch die Stunde der Gratulationen. Die ersten großen Reaktionen, die werden dann in den nächsten Minuten kommen. Die ersten, die man jetzt hört, die sind aus Deutschland, wo Sportgrößen sich natürlich ausnahmslos freuen. Die Wahl ist, wie gesagt, erst seit 20 Minuten erfolgt. Da werden dann schon noch größere Stimmen sich erheben und diese Wahl beurteilen. Sicher ist, es wird viele Top-Funktionäre geben, die sich freuen. Zum Beispiel FIFA-Präsident Sepp Blatter machte vor der Wahl keinen Hehl daraus, dass er Thomas Bach unterstützen werde. Und auch der scheidende IOC-Präsident Jacques Rogge ließ zumindest durchblicken, dass für ihn der Deutsche ein guter Nachfolger wäre. Enttäuscht wird man vielleicht außerhalb Europas sein. Der 9. Präsident, eben Thomas Bach, ist bereits der 8. aus Europa.
Und wie hat denn der Schweizer Kandidat, der Neuenburger Denis Oswald, abgeschnitten?
Er blieb chancenlos, beinahe wie erwartet. Und für Denis Oswald dürften es 2 Niederlagen bei der gleichen Abstimmung oder bei der gleichen Wahl sein. Denis Oswald attackierte ja gestern Thomas Bach, lehnte sich dabei sicherlich weit aus dem Fenster und wird sich damit keine neue Freude gemacht haben. Und wenn nun der neue IOC-Präsident auch bei seiner Antrittsrede sich noch versöhnlich zeigte und bei seiner Wahl erklärte, er werde ein Präsident für alle sein und sein Amt demütig ausführen, ob er dann wirklich auch diese Gräben zwischen ihm und Denis Oswald wieder zumachen kann. Dies bleibt noch offen.
Vielen Dank, Beat Sprecher. Wer ist dieser Thomas Bach, der neu gewählte IOK-Präsident? Darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Ursula Vogler.
Syrien will den Vorschlag der Regierung in Moskau annehmen, seine Chemiewaffen unter internationale Kontrolle zu stellen. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den syrischen Außenminister. Das Außendepartement in Bern begrüßt diese Entwicklung, wie es mitteilte. Die Schweiz erwarte nun eine rasche Entscheidung des UNO-Sicherheitsrates. Frankreich will zusammen mit Großbritannien und den USA im Sicherheitsrat einen neuen Resolutionsentwurf mit dem Vorschlag Russlands vorlegen. Grundsätzliche Unterstützung für den Vorschlag kommt auch von Iran und von der Vetomacht China. Inzwischen hat sich die Europäische Union bereit erklärt, bei der Kontrolle und Beseitigung syrischer Chemiewaffen mitzuwirken. Der Direktor des Bundesamtes für Migration des BFM hatte eine Delegation syrischer Asylsuchender zu einem Gespräch empfangen. Anlass ist eine Protestaktion. Seit gestern Montag harren mehrere Dutzend syrischer Asylsuchender vor dem Gebäude des Bundesamtes aus. Sie fordern rasche Entscheide über ihre Asylgesuche. Nach dem Gespräch teilte das BFM mit, es werde bis Ende Jahr über alle syrischen Asylgesuche aus der Zeit vor 2009 entscheiden. Der Bund soll private Sicherheitsfirmen, die im Ausland tätig sind, genauer kontrollieren. Der Nationalrat hat das entsprechende Gesetz angenommen, möchte es aber in mehreren Punkten abändern. Tätigkeiten wie etwa das Festhalten von Personen unterstehen dem Gesetz nur, wenn die Sicherheitsfirma sie im Auftrag einer Streitkraft ausübt. Die Vorlage geht zurück an den Ständerat. Freier von minderjährigen Prostituierten werden in der Schweiz künftig bestraft. Der Nationalrat hat das Strafgesetzbuch einstimmig so ergänzt und sich dem Ständerat angeschlossen. Die minderjährigen Prostituierten selber bleiben straffrei. Weiter will der Nationalrat Gefängnisstrafen von bis zu 5 Jahren für Personen, die pornografische Bilder oder Filme mit Minderjährigen ins Internet stellen oder Minderjährige dafür anwerben. Auch die Konsumenten solcher Erzeugnisse können bestraft werden. Kosovaren, die in der Schweiz für eine Straftat verurteilt werden, sollen ihre Strafe künftig in ihrem Heimatland absitzen. Dasselbe soll für Schweizer gelten, die in Kosovo verurteilt werden. Dafür hat sich der Nationalrat ausgesprochen, ohne Gegenstimme, mit 40 Enthaltungen. Die Vorlage geht nun an den Ständerat. Die Schweiz darf einen Nigerianer definitiv nicht des Landes verweisen, der wegen Kokainschmuggels verurteilt worden war. Die Große Kammer des Gerichtshofes für Menschenrechte hat einen Revisionsantrag der Schweiz abgewiesen. Damit gilt das erstinstanzliche Urteil des Gerichtshofes. Dieser hatte sich gegen die Ausweisung gestellt, weil es wichtig sei, dass der Vater bei seinen Kindern bleiben könne, die in der Schweiz leben. Außerdem sei er nach dem erwähnten Kokainfall nicht mehr straffällig geworden. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat der kenianische Vizepräsident William Ruto auf nicht schuldig plädiert. Ruto wird vorgeworfen, nach der Präsidentenwahl 2007 Gewalttaten geplant und organisiert zu haben. Er muss sich deshalb wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Im November muss auch Kenias Präsident Uhuru Kenyatta vor dem Strafgerichtshof erscheinen. In der Asien-Pazifik-Region sind Vergewaltigungen offenbar weit verbreitet. Das zeigt eine Untersuchung im Auftrag der UNO, deren Ergebnisse in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet publiziert wurden. Demnach hat jeder vierte Mann schon einmal seine Ehefrau oder eine andere Frau vergewaltigt. In der Studie wird vorgeschlagen, Regierungen sollten möglichst früh mit der Prävention gegen Vergewaltigungen beginnen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 8.039 Punkten plus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.147 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 23,91 gehandelt, der Dollar zu 93,44 Rappen. Das Wetter. Am Abend gibt es noch einzelne Schauer. Morgen Mittwoch ist es zunächst recht sonnig, dann setzt wieder Regen ein, bei maximal 16 Grad. Im Süden wird es mit Nordföhn ziemlich sonnig bei 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Sport, Macht und Geld, der Kurzbeschrieb für den Job des IOK-Präsidenten. Neu gehört er dem Deutschen Thomas Bach. Dann syrische Chemiewaffen gegen amerikanischen Militärschlag. Ein diplomatischer Schachzug mit viel Potenzial.
I think we should take them seriously. It may give us an opportunity to consider a mission accomplished.
Wir sollten Syrien ernst nehmen, sagt ein Demokrat im amerikanischen Kongress. Der Vorschlag könnte uns die Möglichkeit geben zu sagen, die Mission ist erfüllt. Außerdem an der langen Leine. Der Nationalrat will kein strenges Gesetz für Söldnerfirmen. Mit Kreide im Mund. Die Chefin der norwegischen Rechtspopulisten gibt sich ab sofort staatsmännisch. Und schließlich der kenianische Vizepräsident vor dem Haager Gericht. William Ruto muss sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten.
You cannot compare somebody, life of somebody with money. Yeah, you cannot. But we need to know what was the mission and we will tell, they have to be told how they strategize this.
Eine späte Genugtuung für die Opfer und ihre Hinterbliebenen. Wir müssen wissen, was genau passiert ist, sagt dieser Kenianer. Echo der Zeit. Der Favorit hat gesiegt. Thomas Bach ist der neue Mann an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees. Der 59-jährige Deutsche war früher ein erfolgreicher Fechter und stand bisher dem Deutschen Olympischen Sportbund vor. Für die Mehrheit des Wahlgremiums ist er der richtige Mann, um das Image des Weltsports wieder aufzupolieren. Andere machen gerade hier große Fragezeichen. Dazu gehören die meisten deutschen Medien. Ich bin jetzt verbunden mit dem Sportjournalisten Stefan Osterhaus in Berlin. Stefan Osterhaus, was werfen die denn dem neuen IOK-Chef vor?
Es sind relativ vage Vorwürfe und genau daran kann man auch ein wenig das Profil von Thomas Bach erkennen, nämlich, dass er keines hat. Man kann Bach vorwerfen, das tun gerade auch viele, dass er mit einem Programm angetreten ist, das er umschrieben hat mit Einheit in Vielfalt. Das sind Worthülsen, die er da produziert. Er sagt im Prinzip gar nichts. Des Weiteren weisen Kritiker immer wieder auf Interessenverquickungen, mögliche Interessenverquickungen zwischen seiner Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt und seiner Verquickung mit dem Amt hin. Das hat Dennis Oswald ja auch getan, jetzt vor kurzem im Schweizer Rundfunk, wo er gesagt hat, also Bach nutzt möglicherweise seine Verbindung im IOK zu seinem Vorteil aus. Er ist dann zwar auch schnell wieder zurückgerudert, also kurz und gut, die deutschen Medien misstrauen Bach ein wenig.
Thomas Bach, Sie haben es angedeutet, er ist eng verbandelt mit Kuwait. Er genießt die Unterstützung von Scheich al-Sabah, einem Mann, der einen schlechten Ruf hat. Wie stark schadet Bach diese Verbindung?
Ja, wir haben heute ja gesehen bei der Entscheidung des IOK, dass sie ihm offenbar nutzt. Al-Sabah hat sich schon vor geraumer Zeit erklärt, dass er Thomas Bach unterstützt. Er gilt im IOK als ein Königsmacher. Man hat ja zunächst die Niederlage von Madrid als Olympiastadt des Jahres 2020 als ein Indiz dafür gesehen, dass Al-Sabah doch nicht so mächtig ist. Nun hat Dennis Oswald gesagt, nein, also er hat für Tokio gestimmt. Also insofern kann man davon ausgehen, dass er der Königsmacher im IOK ist. Und dass der Kontakt zu einem solchen Mann nicht schadet, sondern eher nutzt, sagt auch einiges über diesen Zirkel aus, diesen sehr elitären Zirkel. Das IOK.
Bach sei, so heißt es, weder beim IOK noch als Sportfunktionär in Deutschland sonderlich beliebt, eher gefürchtet und man könne ihn auch respektieren, sagen viele sogar sehr. Weshalb denn?
Naja, ich meine, warum gefürchtet, das würde ich ein wenig abmildern. Er ist jemand, der sich nie, ja ich sag mal, eine große Basis hat schaffen können. Er hat diese Menschen nie wirklich erreichen können. Bach ist jemand, der durch jedes Raster schlüpft. Man kann auch sagen, er ist der Prototyp eines Funktionärs. Er ist immer ein wenig grau geblieben und er hat es vermieden, wirklich ein Profil erkennen zu lassen. Das macht ihn für viele Leute ein wenig suspekt. Allerdings diese Vorwürfe, die immer gegen ihn laut wurden, sie sind auch immer im Wagen geblieben, ein wenig schwammig geblieben. Also bisher hat Thomas Bach alles unbeschadet überstehen können. Und ich meine, zu seiner Beliebtheit in Deutschland muss man auch sagen, viele kennen ihn gar nicht. Ich habe heute Morgen mit einigen Leuten gesprochen, denen sagte der Name Thomas Bach gar nichts. Also wenn man jetzt eine Gleichsetzung betreibt, das IOK wählt heute oder hat heute den Sportpapst gewählt, dann ist davon in Deutschland gar nicht mal viel angekommen. Viele haben Probleme mit dem Namen, überhaupt ein Amt und ein Gesicht zu verbinden.
Das könnte sich möglicherweise ja dann ziemlich rasch ändern. Das IOK steht seit Jahren in der Kritik. Es geht um Korruption, um Doping, um die undurchsichtige Vergabe von Austragungsorten der Olympiade. Ist Bach da der richtige Mann, um auch nur einen dieser vielen Punkte anzupacken?
Na, ich glaube ganz generell, dass innerhalb des IOK gar nicht so viel zu bewegen ist. Der Vorgänger von Thomas Bach, der Belgier Jacques Rogge, ist ja mit den besten Vorsätzen angetreten. Man hat ihm zuletzt vorgeworfen, dass er inaktiv gewesen ist. Ich glaube, dass Rogge tatsächlich das Menschenmögliche getan hat. Da ist, glaube ich, der IOK-Präsident auch ein wenig beschränkt. Er ist ja zunächst mal oberster Repräsentant und es geht darum, den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Ich glaube, letzteren Teil, dass wir Thomas Bach bewegen können. Ich glaube, das IOK wirklich dazu zu bewegen, sich wirklich ganz massiv und nachhaltig für einen sauberen Sport einzusetzen. Dazu kann, glaube ich, erst eine Krise beitragen. Zuletzt hat sich Silvia Schenk, die in gewisser Weise als ehemalige Leistungssportlerin auch eine Wegbegleiterin Bachs war und nun für Transparency International arbeitet, hat gesagt, eigentlich hat man nur die Chance, etwas herbeizuführen, wenn Druck durch außen da ist. Und der ist gegenwärtig nicht da. Also insofern, dem IOK geht es gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das wird mit Thomas Bach auch noch eine Weile so bleiben.
Herzlichen Dank für diese Auskünfte nach Berlin zu Stefan Osterhaus. Er arbeitet für verschiedene Medien als Sportjournalist. War es eine spontane, ja sogar unbedachte Äußerung auf eine Journalistenfrage oder eher Teil eines clever einstudierten politischen Rückzugsgefechts? Darüber kann man rätseln, so viel aber ist sicher. Die Forderung des amerikanischen Außenministers John Kerry, Syrien solle seine Chemiewaffen unter internationale Kontrolle stellen, diese Forderung hat via Moskau die völlig festgefahrene Syrien-Diplomatie plötzlich wieder in Gang gebracht. Mit welchem Ergebnis, das ist allerdings ungewiss. Aber im Moment atmen viele auf, auch im Nahen Osten. Aus Beirut der Bericht von Philipp Scholkmann.
Das Staatsfernsehen in Damaskus berichtet prominent, Syrien habe seine Zustimmung gegeben zu dem russischen Vorschlag. Denn der Vorschlag habe zum Ziel, die syrische Bevölkerung zu schützen und die angedrohte amerikanische Aggression in der Region abzuwenden. Der syrische Außenminister Mualim gab gestern Abend in Moskau diese amtliche Tonlage schon mal vor, nach seinem Gespräch mit dem russischen Amtskollegen Lavrov, der Kerrys Forderung sogleich aufgegriffen und zu einer diplomatischen Initiative umgeformt hatte. «Das ist unser München», sagte Kerry noch am Samstag, verglich den syrischen Präsidenten Assad damit indirekt mit Adolf Hitler und drohte offen mit amerikanischen Luftangriffen auf Syrien. Drei Tage später scheint derselbe Assad wieder ein internationaler Gesprächspartner auf Augenhöhe und steht im Zentrum der diplomatischen Bemühungen. Barack Obama spricht von einem möglichen Durchbruch. Die Europäische Union stellt Hilfe in Aussicht, um die russische Initiative voranzubringen, auch wenn Catherine Ashton noch nicht sagen kann, wie. Frankreich will eine Resolution im UNO-Sicherheitsrat vorbereiten. Das Regime in Damaskus nimmt es mit Genugtuung zur Kenntnis, doch es spiegelt sich darin nichts mehr als die Realität, sagt der Beiruter Strategieexperte Elias Hanna.
If it's Hitler or something like that, he's still important.
Denn ob Hitler oder nicht, Assad bleibe relevant für jeden diplomatischen Vorstoß im Syrien-Konflikt. Doch was können Zusicherungen aus Damaskus wirklich wert sein? Wir wissen es nicht, sagt Hanna. Wird das Regime tatsächlich seine Chemiewaffen kontrollieren oder gar aus den Händen geben wollen und damit ihr Abschreckungspotenzial gegenüber äußeren Feinden Israel-Türkei, aber auch gegenüber der Rebellion zu Hause? Wie könnten die Chemiewaffen gesichert werden, kontrolliert? Würden internationale Inspektoren tatsächlich zugelassen, mitten im Krieg? Oder spielt Assad nicht einmal mehr einfach auf Zeit? Genau davor warnt heute die Opposition. Der Vorschlag sei nichts mehr als ein politisches Manöver, ein weiteres, sagt Samir Nashar von der sogenannten Nationalen Koalition, dem wichtigsten politischen Bündnis der bewaffneten Oppositionellen. Rebellenvertreter reagieren empört bis entsetzt. Sie hatten gehofft, dass amerikanische Luftangriffe das Regime schwächen und die bewaffnete Opposition stärken würden. Diese Luftunterstützung durch amerikanische Marschflugkörper aber scheint nun in weiter Ferne. Doch die Fragen bleiben. Wäre das syrische Engagement präzise und überprüfbar? Frankreichs Außenminister Fabius machte das heute zur Bedingung. In welcher Form käme das Chemiedossier vor den Sicherheitsrat? Wäre ein Strafmechanismus vorgesehen? Wäre er ernsthaft? Und würde das syrische Regime wirklich sämtliche Chemiewaffen deklarieren?
This is ambiguous. This is a foggy situation today.
Es ist alles im Fluss, sagt Hanna. Aber Washington und Moskau machen erstmals wieder diplomatische Schritte aufeinander zu. Und die Plattform der Diskussionen soll die UNO sein, die bisher blockiert war. Assad gewinnt Zeit, aber nicht nur er.
Gaining time, it's for everybody, you know?
Alle gewinnen Zeit, sagt der Strategieexperte Elias Hanna in Beirut. Zeit für einen neuen politischen Anlauf im Syrien-Dossier, so vage auch immer er sein mag.
Syrien soll seine Chemiewaffen unter internationale Kontrolle stellen und später dann vernichten. Das tönt vielversprechend und selbst Syrien hat darauf positiv reagiert. Nur, falls es wirklich dazu käme und nicht alles bloß ein Trick ist, um Zeit zu gewinnen, wie würde das funktionieren? Das habe ich unseren Sicherheitsexperten Fredrik Steiger gefragt.
Also was jetzt schon klar ist, dieser ganze Prozess, die syrischen Chemiewaffen zu erfassen, zu sammeln und dann unter Kontrolle zu bringen, zu zerstören, das ist unmöglich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen zu machen. Also das Ultimatum von US-Außenminister John Kerry, das müsse alles in einer Woche passieren, das ist nicht realistisch. Aber wichtig wäre, dass Syrien, damit überhaupt ein Prozess jetzt in Gang kommt, ein klares Signal setzt. Und dieses klare Signal müsste im Grunde genommen sein, Syrien ist bereit, dem internationalen Chemiewaffenverbot beizutreten. Und Syrien müsste dann als erstes deklarieren, welche Waffen es überhaupt hat, wie viele davon, wo diese sind, ob alle diese Waffen noch unter seiner Kontrolle sind. Und es müsste die UNO, internationale Experten der Chemiewaffenorganisation, einladen, das, was es deklariert hat, auch zu überprüfen.
Syrien soll ja Unmengen von chemischen Waffen haben an ganz unterschiedlichen Stellen. Kann man davon ausgehen, dass Präsident Assad tatsächlich sein ganzes Arsenal offenlegen würde?
Richtig ist, Syrien hat das drittgrößte Chemiewaffenarsenal der Welt nach den USA und nach Russland. Also gigantische Bestände an etwa 40 Standorten, wie man vermutet, im Land. Auch sehr, sehr viele Tausende von Tonnen Vorprodukte, die auch unschädlich gemacht werden müssen. Und es kann natürlich sein, dass selbst wenn er etwas deklariert, dass das nicht alles ist. Das hat man ja im Fall Libyen erlebt, wo man gemeint hat, Gaddafi habe alles deklariert, und während des Bürgerkrieges ist dann herausgekommen, dass er gewisse Sachen verheimlicht hat und dass es gewisse Bestände in Libyen noch gegeben hat unter Gaddafi.
Wenn die internationale Kontrolle funktionieren soll, dann müssten ausländische Experten nach Syrien reisen. Ist eine solche Kontrolle vor Ort mitten in einem Bürgerkrieg überhaupt realistisch?
Experten sagen jetzt schon, das sei ein logistischer und auch ein Sicherheitsalbtraum, diese Sache zu machen. Das Hauptproblem ist in der Tat, dass in Syrien an vielen Orten gekämpft wird. Also geht es zunächst mal um die Sicherheit dieser Experten, die da ins Land kämen. Es ist auch die Gefahr natürlich vorhanden, dass Giftstoffe entweichen, wenn diese transportiert werden. Man müsste Waffenstillstandszonen definieren und auch sichern, wo diese Stoffe gesammelt werden könnten. Und man müsste den Abtransport sichern. Man müsste sie ja höchstwahrscheinlich ins Ausland transportieren, weil sie in Syrien selber nicht zerstört werden können. Also das sind sehr, sehr viele Probleme. Kurz, das Ganze ist wohl machbar, aber es wird ausgesprochen schwierig sein.
Eben bleiben wir einen Moment noch beim Stichwort zerstören. Diese chemischen Waffen, wenn sie denn entdeckt und übergeben würden, die müsste man dann unschädlich machen. Gibt es da schon Erfahrungen aus anderen Ländern, wie man das macht?
Ja, diese Erfahrungen gibt es. Es gibt sogar reichlich Erfahrung, denn bislang haben fast 10 Staaten ihre Chemiewaffenarsenale hauptsächlich in den letzten Jahren zerstört. Beispielsweise Südkorea, beispielsweise Albanien oder Indien. Die USA und Russland sind immer noch dabei, das zu tun. Sie sind noch nicht am Ziel. Das Ganze ist ein ausgesprochen aufwendiger Prozess. Man sagt oft, es ist schwieriger und teurer, Chemiewaffen zu zerstören, als Chemiewaffen herzustellen. Denn vor allem bei den fixfertigen Chemiewaffen sind die Gefahren, die bei der Zerstörung drohen, sind groß. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass das Ganze sicher Monate, wenn nicht Jahre beanspruchen würde.
Das waren Auskünfte von Fredrik Steiger. Eigentlich war das amerikanische Parlament gestern zusammengekommen, um eine Abstimmung über einen US-Militärschlag gegen Syrien vorzubereiten. Aber die neueste diplomatische Entwicklung brachte das Programm ziemlich durcheinander. Briefings, Hearings und Abstimmungen, alles ist nun vorerst aufgeschoben. Beat Zoltermann war im US-Kongress und hat sich bei Senatoren und Repräsentanten umgehört.
Senator Roger Wicker steht die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.
I think it's encouraging actually. And I think it's hopeful.
Die neueste Entwicklung sei ermutigend und hoffnungsvoll, sagt der Republikaner aus Mississippi. Anna Eschew, eine Demokratin aus Kalifornien, findet die Idee ebenfalls interessant.
If that would work, that would be a great solution, a diplomatic solution. That would be the best.
Eine solche diplomatische Lösung wäre die beste. Der Demokrat Jim Moran aus Virginia, in dessen Wahlkreis 93% der Leute gegen einen US-Militärschlag sind, sieht einen Ausweg aus der Zwickmühle, in der nicht nur er sich derzeit befindet.
If there's no further use of chemical weapons by Assad, that's what we want to achieve. And if this is a way to achieve it, then all the better.
Mit dem Vorschlag könnte unser Ziel, dass Assad kein Giftgas mehr einsetzt, erreicht werden, und das ohne Waffengewalt. Doch nicht alle Abgeordneten sind derart optimistisch. Viele bleiben skeptisch. Elliot Angel etwa, der Demokrat aus New York, der für den Irakkrieg gestimmt hatte, traut weder Syriens Assad noch Russlands Putin.
But the question is, do you trust Assad to keep his word and do you trust Putin? I don't think I do.
Repräsentant Tom Cole, ein Republikaner aus Oklahoma, fragt sich, ob sich der Vorschlag in die Praxis umsetzen lässt.
Certainly would be very difficult to do under the conditions that exist in Syria and frankly very difficult to do with just given the sheer size of the stockpile that we're talking about.
Das wäre sicher sehr schwierig, glaubt er, auch schon allein wegen der großen Menge Giftgas, die Assad besitze. Repräsentant John Klein aus Minnesota warnt davor, nun die militärische Übung einfach abzublasen.
The administration will have to continue to make its case on what they want to do Die Regierung müsse weiter an einem Militärschlag arbeiten, fordert der Republikaner, denn die russische Initiative könnte sich als Finte herausstellen. Das genau ist auch die Befürchtung von Senator Lindsey Graham aus South Carolina. Der Republikaner hat seit Monaten auf ein Eingreifen der USA in Syrien gedrängt.
It's a delaying tactic, and the Russians are playing us like a fiddle along with Assad. The one way to find out is to put a time limit on it.
Er befürchtet jetzt eine Hinhaltetaktik. Man müsse einen Zeitrahmen setzen, am besten mit einer UNO-Resolution. Eine solche will Frankreich einreichen, vielleicht schon heute. Graham und weitere Senatoren sind derzeit daran, ihre Version eines Resolutionstexts zu schreiben. Die Abgeordneten unter der Kapitolkuppel, das spürt man, sind sich noch nicht sicher, ob diese jüngste Wendung die Syrien-Krise entschärft. Nur etwas, sagt Senator Bob Corker, Vizechef der Außenpolitischen Kommission, stehe schon heute fest.
I would actually say that there's no way that they'd even be talking publicly in this way had we not done what we did in committee last week.
Dank seiner Kommission, die den Militärschlag vorbereitet hat, sei der Druck so stark gestiegen, dass man nun über eine friedliche Lösung diskutiere.
Als sich vor ein paar Jahren die Sicherheitsfirma IGIS in der Schweiz ansiedelte, da ertönte der Ruf nach einer strengen gesetzlichen Kontrolle für die privaten Sicherheitsfirmen. Das ist lange her, denn heute im Nationalrat wurden der Vorlage weitgehend die Zähne gezogen. Konsens besteht nur darin, dass sogenannte Söldnerfirmen, die im Ausland in Kriegshandlungen verwickelt waren, in der Schweiz nicht tätig sein dürfen. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Always there, immer da. Mit diesem Motto wirbt die Sicherheitsfirma Tyco, die sich im Kanton Schaffhausen niedergelassen hat. Tyco ist eine von rund 20 Sicherheitsfirmen, die von der Schweiz aus im Ausland operieren. Sie betreibt Alarmzentralen und rückt im Bedarfsfall auch mit Personal aus. Tyco hat schon im Ständerat die Volksvertreter mobilisiert und auch im Nationalrat legte sich wieder ein Schaffhauser für ein schlankes Gesetz für Sicherheitsdienstleister ins Zeug, damit, wie er selber sagte,
damit es nicht eine immense Bürokratie ohne große Wirkung geben wird.
SVP-Nationalrat Thomas Hurter, der als Sprecher der Sicherheitspolitischen Kommission bestimmt worden war, entfernte nach und nach die viele Stücke des Gesetzes. So sollen Sicherheitsfirmen dem Internationalen Verhaltenskodex für private Sicherheitsdienstleister nun nicht mehr beitreten, sondern lediglich dessen Vorgaben einhalten müssen. Eine pikante Änderung, da die Schweiz diesen Kodex 2006 selbst lanciert hat. Auch die Bewachung privater Liegenschaften und Güter sollen nach der Intervention der bürgerlichen Mehrheit nicht mehr unter das Gesetz fallen. Damit wurde der Geltungsbereich des Gesetzes eingeschränkt auf staatliche Objekte. Dadurch entstehe die Gefahr, warnte Justizministerin Sommaruga, dass sich Minen als private Liegenschaften schützten.
Dass sich Sicherheitsunternehmen in der Schweiz niederlassen, die für Rohstofffirmen in Afrika, in Lateinamerika oder in Asien Minen schützen und dabei mit brutaler Härte gegen protestierende Arbeiter auf dem Minengelände vorgehen.
Doch auf die SVP, FDP und CVP-Vertreter machte diese Argumentation wenig Eindruck. Verhindern konnte Hurte auch, dass die hier ansässigen Sicherheitsfirmen melden müssen, wer ihre Kunden sind. Das würde die Kapazitäten der Behörden überfordern, behauptete Hurter und fragte rhetorisch.
Wollen Sie zum Beispiel, dass eine der betroffenen Sicherheitsfirmen ihre 9 Millionen Kundendaten, privaten Kundendaten, an diese Behörde schickt, hier in Bern?
Selten erlebte man Justizministerin Simonetta Sommaruga so resigniert. An die Ratsrechte gewandt, sagte sie.
Nachdem Sie den Geltungsbereich dieses Gesetzes schon massiv eingeschränkt haben, soll jetzt das Gesetz noch weiter ausgehöhlt werden.
Der Widerstand der Ratslinken war jedoch zwecklos. Dem Gesetz wurden die Zähne nach und nach geschliffen oder gezogen. Aus Sicht der bürgerlichen Mehrheit wurde es dadurch verbessert. Die Ratslinke hofft nun auf den Ständerat, hofft, dass dieser die ursprünglichen Bestimmungen verteidigt. Passiert dies nicht, will die Linke am Schluss das Gesetz zu Fall bringen. Besser kein Gesetz als ein schlechtes, sagen sie.
Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus. Es ist 18 Uhr und fast 30 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht es weiter mit gefährlichen Brandstiftern in Den Haag, ohnmächtigen Gewaltopfern in Kenia und einer angriffigen Norwegerin im Lippenstiftkleid. Es ist fast 6 Jahre her, dass Kenia von einer Welle der Gewalt erschüttert wurde. Nach den Wahlen 2007 kam es im ostafrikanischen Land zu brutalen Kämpfen. Über 1300 Menschen wurden getötet, eine 500.000 flüchtete. Ab heute müssen sich die mutmaßlichen Drahtzieher der Unruhen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten. Vor den Schranken des ICC stehen dabei erstmals in dessen Geschichte ein gewählter Staatspräsident und sein Stellvertreter. Heute begann die Befragung von Vizepräsident Ruto. Das löst in Kenia Proteste aus, Erleichterung, aber auch schlimme Erinnerungen. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Es war ein Montag, als die Frau von Alex Boluando erschlagen und verbrannt wurde. Sie hieß Susan und betrieb mit ihrem Mann einen kleinen Lebensmittelladen außerhalb Nairobis. Alex hatte das Haus am Morgen mit seinem kleinen Sohn verlassen und als sie am Mittag zurückkehrten, fanden sie nur noch Schutt und Asche.
I went to my shop, I found everything is looted.
Als ich in meinen Laden kam, sah ich, dass alles geplündert und niedergebrannt wurde. Meine Frau sah ich erst im Leichenschauhaus wieder. Sie war zu 90% verbrannt. Ich erkannte sie an den Zehen.
Susan war nicht das Opfer von spontanen Ausschreitungen. Wenn die Beweise der Chefanklägerin des ICC stimmen, so wurden die Täter von hochrangigen Politikern bezahlt und mit Waffen ausgerüstet, um Angst und Terror zu verbreiten. Und das nicht zum ersten Mal. Gewaltausbrüche nach Wahlen hat es in Kenia immer wieder gegeben, 1990, 1998 und 2007. Und diese Exzesse seien nie spontan gewesen, sagt der kenianische Publizist und Ex-Minister Koigi Wambere.
It has become a tradition for us to kill our own.
Es ist in diesem Land zur Tradition geworden, dass wir uns jedes Mal gegenseitig umbringen, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Und wenn wir diese Gewaltspirale nicht selber beenden können, dann seien wir doch dankbar, dass uns der Internationale Strafgerichtshof dabei hilft.
Let the International Criminal Court help us to do so.
Fast 5 Jahre hatte Kenia Zeit, die Wahlunruhen von 2007 selber vor Gericht zu bringen. Nichts geschah. Im Gegenteil, Kenia hat bis heute fast mehr Geld und Energie aufgewendet, das Verfahren in Den Haag abzuwenden, als sich um die Opfer zu kümmern. Deshalb sei es wichtig, dass dieses düstere Kapitel nun im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit ausgeleuchtet werde, sagt Wambere.
Kenia, to a very large extent, is a failed state.
Kenia war über sehr lange Zeit ein gescheiterter Staat. Unsere Justiz hat während Jahren nicht korrekt funktioniert. Unsere Politiker lebten außerhalb des Gesetzes. Straflosigkeit gehörte zum Alltag. Und wir hatten vor 5 Jahren einen Bürgerkrieg mit mehr als 1.300 Toten. Wahrscheinlich waren es sogar mehr.
Als mutmaßliche Drahtzieher müssen sich erstmals in der Geschichte des ICC ein amtierender Staatspräsident und sein Stellvertreter verantworten. Unmittelbar vor seiner Wahl in diesem Frühling sagte der heutige Präsident Uhuru Kenyatta im Staatsfernsehen, er sei unschuldig und blicke dem laufenden Verfahren gelassen entgegen.
This is an ongoing case and we and my deputy have made it very clear.
Ich und der Vizepräsident haben immer betont, dass wir in diesem Verfahren mit dem ICC kooperieren und unseren Namen rehabilitieren werden. Viele Leute sind neben ihrem Beruf noch mit der einen oder anderen privaten Herausforderung konfrontiert. Das ist meine. Und sie wird mein Tagesgeschäft nicht beeinträchtigen.
Das war im Frühling. Mittlerweile wurde aus der privaten Herausforderung eine Staatsangelegenheit. Der Präsident forderte die Welt am Wochenende auf, die Souveränität Kenias zu respektieren und rief die Kenianer auf, in diesen schwierigen Stunden zusammenzustehen und zu beten. Er suggeriert damit, nicht er und Ruto stehen vor Gericht, sondern das ganze kenianische Volk. Das Parlament bezeichnete das Verfahren vergangene Woche als eine postkoloniale Verschwörung. Weil man diese Demütigung scheinbar nicht mehr länger erträgt, beschloss die Mehrheit der Abgeordneten den Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof.
Wir liegen nicht falsch, wenn wir sagen, dass Afrikaner schlauer, kreativer und mutiger sind als diese weiße Minderheit, welche diesen ICC geschaffen hat. Lasst uns doch endlich über unseren Stolz sprechen.
Ein Austritt hat zwar keine Auswirkung auf das laufende Verfahren, aber spiegelt die Stimmung im Land. In einer wohlorchestrierten Kampagne gelang es der Regierungskoalition, aus dem ICC-Verfahren politisches Kapital zu schlagen. Die mutmaßlichen Täter wurden zu Opfern gemacht. Diese Strategie hat sich bewährt. Die Akzeptanz des ICC bei den Kenianern erodiert bedenklich. Noch gerade 35% unterstützen das Verfahren. Stephen Maui gehört nicht zu ihnen. Er ist Chef des größten Lagers von internen Vertriebenen. Sie leben seit bald 6 Jahren außerhalb Nairobis ohne Hab und Gut in löchrigen Zelten. Und selbst er sagt:
Yes, me in my side, I can say ICC.
Wenn Sie mich fragen, wäre es besser, dieses ganze Verfahren zu stoppen. Dieser Prozess kostet sehr viel Geld. Dieses Geld würde man lieber benutzen, um diesen Menschen hier zu helfen. Denn selbst wenn Kenyatta und Ruto verurteilt werden, wird sich an unserem Elend nichts ändern.
Alex Boloando sieht das anders. Eine Verurteilung der Drahtzieher wird ihm seine erschlagene und verbrannte Frau nicht ersetzen. Aber der Prozess setzt ein Zeichen.
Geld kann einen Menschen nicht ersetzen, aber wir wollen wissen, was war das Motiv der Täter und wer hat diese Gräueltaten organisiert. In Afrika ist Straflosigkeit immer noch die Norm. Der ICC bringt vielleicht ein Stück Gerechtigkeit zurück und setzt ein Zeichen, dass fundamentale Menschenrechte auch auf diesem Kontinent respektiert werden müssen. Man hat unsere Nächsten getötet und uns vertrieben. Wir bekamen nie eine Genugtuung, Entschädigung oder eine Entschuldigung. Deshalb unterstütze ich den Prozess vor dem ICC voll und ganz.
Sagt Alex Boloano im Beitrag von Patrick Wülser in Nairobi. Seit heute steht also der amtierende kenianische Vizepräsident William Ruto vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ruto soll neben dem heutigen Präsidenten Kenyatta einer der Hauptverantwortlichen für die Massaker 2007 sein. Die Anklage lautet auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In ihrer Eröffnungsrede ging die Chefanklägerin auch auf die zahlreichen an den ICC adressierten Vorwürfe ein und auf die Schwierigkeiten, die mit diesem Verfahren verbunden sind. Elsbeth Kucker berichtet.
Normalerweise übt sich die Chefanklage bei der Eröffnungsrede in vornehmer Zurückhaltung. Nicht so Fatou Bensouda. Die ICC-Chefanklägerin reagierte heute in scharfen Worten auf die Beschuldigungen der letzten Tage. Der ICC mische sich in fremde Angelegenheiten ein, hieß es, und es gehe nicht an, dass das Strafgericht in Den Haag einem amtierenden, hochrangigen Politiker den Prozess mache. Für diese Vorwürfe zeigte Fatou Bensouda kein Verständnis. Zu viele Leute hätten offenbar vergessen, wie intensiv der ICC sich bemüht habe, damit Kenia die schweren Verbrechen nach den Wahlen von 2007 selber ahnden könne.
Today, too many people have forgotten the intensive efforts of the International Criminal Court throughout 2008.
Sie möchte betonen, sagte die Chefanklägerin heute im Gerichtssaal, dass der ICC erst tätig geworden sei, nachdem Kenias Bemühungen, um die mutmaßlichen Täter zur Verantwortung zu ziehen, gescheitert seien. Bei dem heute begonnenen Verfahren gegen Vizepräsident William Ruto handle es sich keineswegs um einen Prozess gegen Kenia und es gehe auch nicht darum, dass der ICC sich in kenianische Angelegenheiten mischen wolle.
This trial, Mr. President, Your Honours, is about obtaining justice for the many thousands of victims of the post-election violence.
In diesem Prozess geht es um Gerechtigkeit für die vielen Opfer und darum, dass es keine Straffreiheit für die Verantwortlichen geben dürfe, erklärte Fatou Bensouda. Dann sprach sie über die Schwierigkeiten, die sie mit ihren Zeuginnen und Zeugen hat.
Many victims and witnesses have been too frightened to come forward.
Aus Angst wagten es viele nicht, eine Aussage zu machen. Andere seien eingeschüchtert oder bestochen worden und hätten frühere Aussagen widerrufen, sagte die Chefanklägerin vor den Richtern. Fatou Bensouda ist überzeugt, dass all die Einschüchterungsversuche orchestriert sind. Aber sie ließ offen, ob und was die zurückgezogenen Zeugnisse für einen Einfluss auf den Verlauf des Prozesses gegen den kenianischen Vizepräsidenten haben könnten.
Elspeth Kuka. Die Verhandlungen gegen Vizepräsident William Ruto sind bis Ende Oktober geplant. Ab dem 12. November muss dann der amtierende Präsident Uhuru Kenyatta in Den Haag erscheinen. Nach den norwegischen Wahlen feiern sich alle Parteichefs als Sieger. Sei es, weil sie weniger schlecht abgeschnitten haben als erwartet oder weil sie tatsächlich ans Regieren kommen. Den größten Rollenwechsel vollzog aber klar die Chefin der rechtspopulistischen Fortschrittspartei. Sie will Finanzministerin im Kabinett der konservativen Ministerpräsidentin Solberg werden. Und das ist für Siv Jensen ein ziemlich steiler Aufstieg. Bruno Kaufmann aus Oslo.
Kurz nachdem am Montagabend die Wahlurnen geschlossen hatten und die ersten Hochrechnungen veröffentlicht wurden, präsentierte sich die Parteichefin an der Wahlparty der Fortschrittspartei noch einmal als alte Siv Jensen. Auf diesen Moment habe sie jahrzehntelang gewartet, sagte Siv Jensen und kreischte dann buchstäblich «Morn Jens», was etwa mit «Tschüss Jens» übersetzt werden kann. Siv Jensen hatte sich für diesen historischen Moment des verbalen Rauschmisses des sozialdemokratischen Regierungschefs aus dem Amt hochsymbolisch in ein grelles Kleid geworfen, auf dem ausgefahrene Lippenstifte zu sehen waren, welche in den sozialen Medien gleich zu Marschflugkörpern umgetauft wurden. Doch damit hatte sich die Kriegsrhetorik, mit der die Ökonomin Jensen in den letzten Jahren die Rechtspopulisten zu einer Politmacht in Norwegen gemacht hat, auch schon erschöpft. Und dabei geht schon fast vergessen, dass Siv Jensen noch vor wenigen Jahren vor allem gegen muslimische Zuwanderer Stimmung machte und sich erst durch die Terroranschläge des früheren Parteimitgliedes Breivik davon distanzierte. Nach der siegreichen Wahl vom Montag klingt es nun aber plötzlich ganz anders. Und aus Siv Jensens Munde sind ganz versöhnliche und verantwortungsbewusste Worte zu hören. Wir sind jetzt die drittgrößte Partei in diesem Land und so wollen wir uns nun auch aufführen, erklärte Siv Jensen heute an einer Pressekonferenz. Das heißt nichts anderes, als dass sich die einst so radikalen Steuersenker und Zuwanderungsverhinderer neu ausrichten wollen, um in einem guten Monat zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Teil der Regierungsmacht übernehmen zu können. Bis dahin stehen nun aber schwierige Verhandlungen mit drei anderen bürgerlichen Parteien an, darunter die siegreichen Konservativen von Erna Solberg. Und genau darauf will Siv Jensen ihre ungeduldigen Wähler nun vorbereiten. Und plötzlich klingt die schrille Populistin von gestern wie eine ganz gewöhnliche Realpolitikerin. Wenn man etwas will, muss man auch etwas geben. Und wir müssen realistisch bleiben in Bezug auf was wir erreichen können, sagte Jensen und blickte in der Wahlnacht in die plötzlich ganz still gewordene Runde von Parteifreunden. Und zum Abschluss der kurzen Ansprache kam es gar noch unjensischer, als sie alle aufforderte, den politischen Rivalen mit Respekt entgegenzutreten.
Alle synes, alle
Alle müssen etwas bekommen, alle müssen mit an Bord sein, erklärte die selbsternannte Vorkämpferin des kleinen Mannes und klang dabei schon fast ein bisschen sozialdemokratisch. Vielleicht wird nun Norwegen eines der ersten Länder in Europa, in denen die Einbindung einer rechtspopulistischen Partei in den Mainstream gelingen könnte. Und das hat viel mit Siv Jensen zu tun.
Aus dem hohen Norden, Bruno Kaufmann. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikquelle.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.